Willkommen zu Unboxing New Work mit einer wichtigen Durchsage. Den gesamten Sommer über gibt es bei Hello Agile 50% auf alle Leistungen, die wir anbieten für Non-Profit-Organisationen und deren Mitarbeitende. Also soziale Einrichtungen, öffentliche Bildungsträger und NGOs. Alles, was wir anbieten, also zum Beispiel eine Einführung von OKR, eine Lego Serious Play Ausbildung oder ein Teamworkshop oder Leadership-Programme, alles 50% für Non-Profit-Organisationen. Schreib mir dafür einfach persönlich an david@helloagile.de oder auf LinkedIn an David Hilmer. Und wo wir gerade dabei sind, wir haben auch eine WhatsApp-Community für Non-Profits, in der wir immer wieder sehr günstige Angebote reingeben. Ihr macht die Welt besser, wir machen sie günstiger. Das darfst du auch gerne weitersagen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu Unboxing New Work, dein Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und möchte herausfinden, wie Arbeit Menschen erfüllt und Organisation erfolgreich machen kann. Denn New Work ist viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Und einen neuen Blickwinkel gibt es heute wieder auf die Ohren. Und zwar mit Markus Naumann, einem der klügsten und scharfsinnigsten Köpfe, die ich kenne. Wir waren vor 12 Jahren Arbeitskollegen bei der Digitalagentur Razorfish. Ich war Berufseinsteiger, er war Head of Strategy, obwohl er jünger ist als ich. Und nach etwa 2 gemeinsamen Jahren sind wir dann etwa zur gleichen Zeit in die Selbstständigkeit. Heute ist er hier als Co-Founder von Recovery Society, einem Startup irgendwo zwischen Wellness und Longevity. Wir steigen also heute tiefer in einen der Megatrends unserer Zeit ein, nämlich Langlebigkeit. Und Markus hat sicher wie immer noch ein paar andere spannende Themen mit am Start, die groß und wichtig sind und diese Folge garantiert sehr, sehr hörenswert machen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, lieber Markus.
Hallo David, schön hier zu sein.
Wirklich schön hier zu sein und das ist längst überfällig. Ich hatte die Idee schon öfter dich einzuladen, aber irgendwie ist es dann wieder verschwunden. Mhm. Wir hatten ja auch hier und da während der Zeit, wo wir nicht mehr Arbeitskollegen waren, miteinander zu tun. Zum Beispiel bei der Vorlesung über Entrepreneurship, die ich ein paar Jahre lang gegeben habe, habe ich dich immer fest mit reingeholt, weil man doch sehr gerne an deinen Lippen hängt, weil du viele kluge Sachen sagst. Ich weiß gar nicht, und das habe ich in der Vorbereitung zu diesem Podcast bemerkt, was du eigentlich vor Razorfish so gemacht hast. Und das ist ja eigentlich die perfekte erste Frage, damit die Hörer und Hörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen und ich dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Also Razorfish, das war 2013 oder so,
genau, ja.
Als wir uns da kennengelernt haben. Ich als frischer Bub von der Uni wusste oder von der FH wusste noch vom Leben nicht viel und du als schon gestandener Strategieexperte. Wie bist du da hingekommen? Weil ich glaube zu wissen, dass du weder eine Ausbildung noch ein Studium hast?
Tatsächlich, ja.
Das ist einfach die Karriereleiter so hochgeklettert.
Ja, du fängst direkt an und legst den Finger in die Wunde. Vielleicht okay. Gleich die erste Frage. Mein Lebenstraumata tatsächlich ist tatsächlich die Situation, dass ich nie, ich kam nie dazu zu studieren. Es war immer Ziel, dass ich und Wunsch, das auch zu machen, aber es hat sich nicht ergeben. Genau das Gleiche mit der Ausbildung. Weil ich tatsächlich nach meinem Abitur, ich komme aus Halle an der Saale, nach meinem Abitur direkt angefangen habe zu arbeiten. Ich hatte dort einen Job ganz normal am Theater, wie man das so macht als Kind, als Jugendlicher, an der Garderobe. Und hatte die Möglichkeit oder vielmehr den Zufall, wenn ich ehrlich bin, dass die Intendantin mich zur Seite nahm damals und meinte, ich wäre jetzt ihr Regieassistent. Ach ja. Und das hat mich ganz schön überwältigt, muss ich sagen, damals. Ich war 19, glaube ich. Und fing dann meine berufliche Karriere tatsächlich an im Theater als Regieassistent. Was eine ganze Zeit lang auch die Idee war, meine berufliche Zukunft dahingehend auch zu entwickeln. Ich wollte Dramaturg werden, dachte, das ist irgendwie eine coole Idee. Habe die Zeit dort auch sehr genossen, muss ich sagen, am Thalia-Theater in Halle. Allerdings ist Theater sehr langsam. Es dauert einfach sehr lang, bis man Dinge auf die Straße bekommt. Es ist sehr rotweinlastig, man muss ja viel trinken. Man hat mit Leuten zu tun, die die buchstäblich melodramatisch sind, weil es in ihrer Natur, Natur liegen muss, einfach als Schauspielerin und Schauspieler. Ja. Und das war dann irgendwann nicht mehr so wirklich spannend für mich und relativ klar auch, dass das nicht meine berufliche Zukunft sein wird. Und ich bin dann mit meiner damaligen Freundin nach Hamburg gezogen, weil wir die Stadt so toll fanden. Und das war tatsächlich eine ganz impulsive Entscheidung. Also wirklich, es gab keinerlei Rational außer schöne Stadt. Und sind dann nach Hamburg gezogen, hatten eine Wohnung. Und ich hätte dort bei Kampnagel anfangen können, was so das spannendste Theater eigentlich ist, Experimentaltheater. Und eigentlich echt eine gute Adresse. Aber mit dem Gefühl aus Halle war mir klar, wenn ich das jetzt mache, komme ich aus dieser Welt nicht mehr raus. Und dann bin ich in die Werbung tatsächlich. Ich bin zu Ritter Slagmann, das ist ein Ableger damals von Springer und Jacobi gewesen. Jan Ritter war mein Mentor, wurde mein Mentor. Ja. Und es war halt derjenige, der, sag ich mal, in den 90er Jahren eigentlich so alle coolen TV-Spots für Mercedes geschrieben hat. Und das war damals sehr nah am Theater, um ehrlich zu sein. Also Copywriting und Dramaturgie und Regie sind nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt.
Genau, das ganze Thema Storytelling ganz ist genau. Auch irgendwie ein Buzzword super unserer Zeit.
Ganz genau. Bisschen anders und tatsächlich schneller und irgendwie interessanter als im Theater, so zumindest nach meinem Empfinden. Und er wurde dann mein Mentor und hat mir Schreiben beigebracht. Und so Sätze wie Schreiben heißt entscheiden, die ich heute noch runterbete, sind Sätze, die ich von ihm gelernt habe. Und der ganze Schreibprozess ist einfach sehr lebensprägend bei mir, weil man einfach sehr viel lernt, glaube ich, wenn man Sachen aufschreibt und niederschreibt. Und das war ganz lange meine berufliche Sozialisierung, wenn man so möchte. Tatsächlich die Dinge auszuformulieren, damals noch im klassischen Copywriting, TV-Spots, Anzeigen, ne, den Twist zu finden im Produkt oder in der Vermarktung des Produkts.
Das ist erstaunlich, dass du das gerade erwähnst, weil vielleicht kleine Story oder kleines Zwischending von mir. Als ich damals Hello Edge gestartet habe, habe ich auch angefangen zu schreiben, Website-Texte und so. Mhm. Und tatsächlich die Vorlage habe ich von deinen Texten, weil du hast schon immer irgendwie auf Medium und so irgendwie schlaue Artikel geschrieben. Und ich fand deine Schreibweise sehr inspirierend, weil die irgendwie sehr viel mit Bildern gearbeitet hat, teilweise salopp, aber auch professionell. Also so eine saloppe Professionalität. Und davon war ich sehr beeindruckt und habe mir tatsächlich mein Schreiben ein bisschen von deinem abgeguckt.
Super. Ja, also ich habe es ja auch nur abgeschaut am Ende. Es ist am Ende tatsächlich ja so ein bisschen eine Blaupause. Ne? Rede oder schreibe so, wie du mit deinem besten Freund sprechen würdest oder deiner besten Freundin. Und dann wirst du am Ende einen vernünftigen Text schreiben können. Und das war auf jeden Fall ein ziemlicher Impuls und war sehr wichtig in meiner Lebensentwicklung, glaube ich, in meiner beruflichen Lebensentwicklung. War aber auch da nicht, also auch das war endlich. Ja? Und die Werbewelt war irgendwie spannend, aber irgendwann auch nicht mehr so super interessant. Dann wollte ich unbedingt mehr in Richtung digital. Das war eine sehr, sag ich mal, klassische oder klassisch geprägte Agentur, die viel über Idee kam und hatte dann die Möglichkeit, nach Frankfurt zu gehen, zu damals neue digitale Razorfish. Und das ist dann tatsächlich die dritte berufliche Station, war dann dort. Noch in der Konzeptionsentwicklung, noch gar nicht so in der Strategie. Und als wir uns dann tatsächlich kennengelernt, ich glaube, ich kam ein Jahr vor dir, glaube ich, oder ein halbes Jahr, ging es dann in die Strategie, weil das tatsächlich dann noch mehr meinem Geist entsprach, glaube ich, die Dinge herzuleiten, gute Sprungbretter zu bauen, Verargumentierung vorzubereiten und solche Sachen, einfach die Rationalen zu entwickeln für bestimmte Themen. Und das war das, was am Ende, glaube ich, so ein Stück weit auch die, weißt du, so ein Ankommen-Moment darstellte. Ne? Man wusste, oder ich wusste in dem Moment, okay, das ist eigentlich das, was ich gut kann und hier möchte ich bleiben.
Aber ist das so eine logische Konsequenz, dass man sozusagen vom Copywriter oder Storyteller oder Dramaturgist hin zum Konzepter, hin zum Strategen wird? Weil ich finde, Konzepte sind ja im Grunde kleine Strategien. Kann man das so sagen als Laie?
Ja, klar. Am Ende sind sie, also ein Konzept braucht ja irgendeine Idee, irgendeine Richtung, in die sie wirken soll. Deswegen, klar, wenn sie einen strategischen Unterbau hat, dann wird sie zwingender wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass viele Strategen in dem Kontext eher aus tatsächlich aus dem akademischen Bereich kommen. Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure, BWLer, ich glaube, das ist so die klassische der klassische Werdegang. Auf der anderen Seite ist die Werbung immer oder war die Werbung, Marketing immer ein Feld für Leute, die vielleicht nicht so ins Muster passen. Deswegen war das für mich natürlich auch eine relativ simple, oder das ist simpel, keine simple, aber ein schneller Start dort, weil die Industrie einfach auch nicht unbedingt auf Lebensläufe geschaut hat, glaube ich. Ja. Das war denen eigentlich herzlich wurscht.
Und da bist du also relativ schnell aufgestiegen.
Genau.
Vom, was war deine Anfangsposition da?
Ich glaube Social Concept oder sowas.
Zum Head of
Strategen und dann irgendwann zum Head of Strategy. Ja. War gut. Also zeigt aber natürlich, dass wir auch in der Welt groß wurden und die jetzt erleben durften, die gar keine akademischen Boundaries kannte, um jetzt zu sein. Also viel von dem, was man da erklärt und erzählt hat, ist ja quasi aus Beobachtung heraus entstanden. Das heißt, es gewann eigentlich derjenige Stratege, nicht der besser irgendwie, keine Ahnung, McKinsey-Modelle runterrattern konnte, sondern der vielleicht eher verstanden hat, wie der Zeitgeist funktioniert und den formulieren und verbalisieren konnte. Und am Ende ist das, glaube ich, immer ein Aspekt in guter Strategie. Sie muss Zeitgeist-fit kreieren können und du musst jemanden haben, der in der Lage ist, glaube ich, die Welt so ein Stück weit einzufangen, einzuordnen für sich, für die Kunden, für die, die am Ende Kampagnenarbeit entwickeln. Und ich glaube, so So kann man das, glaube ich, verstehen. Ne?
Und ist das, würdest du sagen, deine große Stärke, die ja auch am Ende dazu geführt hat, dass du die Karriereleiter so hochgehuscht bist, dass du den Zeitgeist einfangen kannst, verbalisieren kannst, einordnen kannst?
Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, um ehrlich zu sein. Also es gibt sicherlich noch andere Aspekte, die da wichtig sind, aber ich glaube, das ist schon eine der tragenden Fähigkeiten, glaube ich, weil sie natürlich so ein Stück weit die Möglichkeit erarbeitet, dass du als Unternehmen, als Marke, die im Auftrag sozusagen oder die ihren Auftrag an Razorfish, an Digital gibt, so ein Stück weit bessere Konzepte bekommt, bessere Ideen, bessere Umsetzung. Und weißt du, am Ende ist die Erdung von Kreativität über Strategie das Entscheidende, glaube ich. Das ist das, was da, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Und die Komplexität der Themen wurde ja am Ende höher sozusagen. Also es war am Ende gerade bei Razorfish ja viel, viel mehr als Werbung und Marketing, sondern da ging es ja viel um Transformationsthemen. Da ging es ja dann wirklich ums Eingemachte eigentlich. Und das war, glaube ich, auch die spannende Reise, die wir auch hinter uns haben tatsächlich. Mhm. Und deswegen war Razorfish / Neue Digitale und das, was Andreas Galert damals ja aufgebaut hat, so ein entscheidender und wichtiger Ort für diese ganzen Talente. Mhm. Weil wir kennen uns dadurch. Ich kenne meine vorherigen Mitgründer dadurch. Wir haben relativ viele gemeinsame Kontakte. Alles spannende, interessante Menschen, aus dem was geworden ist, die alle in diesem Kulturraum irgendwie zusammenkamen. Ja? Und dieser Kulturraum war Zeitgeist, glaube ich, der war hohe Kompetenz in Programmierung, die haben tolle Webseiten gebaut damals, tolle Plattform. Genau. Aber ich glaube, das war so der Startpunkt.
Ja. Ich kann mich noch sehr gut an die Razorfish-Zeit erinnern, weil sie mich wahnsinnig weitergebracht hat, auf einer Ebene, die irgendwie nichts mit meinem Job da zu tun hatte. Weil mein Job, den habe ich überhaupt nicht gemocht, weil es auch ein Thema war, was mich irgendwie nicht interessiert hat. Ich wurde direkt in eine Führungsrolle von einem sehr kleinen Team reingeschmissen, wusste überhaupt nicht, was Führen ist. Wurde da auch von meiner Führungskraft nicht so richtig rangeführt. Also das war alles ziemlich schwierig, aber ich habe da irgendwie agiles Arbeiten kennengelernt, was ja auch meinen späteren Weg irgendwie mitgeprägt hat. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich, glaube ich, was über so generelle, so ein digitales Mindset irgendwie habe ich da bekommen und habe viel über Unternehmenskultur und Teams gelernt, unterbewusst. Und habe jetzt noch die These, denn wir haben relativ viel Call of Duty gezockt während der Arbeitszeit. Ich hoffe, das ist jetzt verjährt und Hagen, wenn du das jetzt hörst, du hast es nie mitbekommen, war gut so. Aber wir haben da relativ viel gezockt und ich glaube tatsächlich, dass uns das auf einer Ebene zusammengebracht hat, die keinen Kneipenabend, Teambuilding oder sonst irgendwas gebracht hätte. Also diese Zeit, die wir zusammen irgendwie halt ein Ballerspiel gespielt haben, die ist unheimlich bindend und bringt ein Team halt zusammen. Allein, dass man irgendwie Insider gewinnt, dass man irgendwie auch beim Rauchen über dies und das spricht. Und übrigens, arbeitsmäßig könntest du mir das erklären. Also ich finde und glaube fest daran, dass es unheimlich wichtig ist für eine Kultur, auch Dinge zu machen, viele Dinge zu machen, die mit Arbeit nicht so viel zu tun haben. Siehst du das auch?
Absolut, absolut. Also ich glaube, es ist halt multidimensional. Also ich lerne dich natürlich kennen oder kenne dich als Mitarbeitenden sozusagen, als Kollegen, ja, und weiß, was du da tust und was ich von dir erwarten kann. Aber ich lerne dich als Mensch so erstmal nicht kennen. Also zumindest in der alten Arbeitswelt so ein Stück weit. Ja, dein whole self to work war ja noch nicht so ein Riesenthema. Deswegen muss man ja Wege finden, glaube ich, um die Menschen besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist beim Computerspiel passiert, ist eine Sache. Es hätte ja aber auch durchaus beim Basketballspielen passieren können oder irgendwo anders, ja, in anderen Sportarten. Wichtig ist, glaube ich, aber, dass man die Sachen als das begreift, was sie sind, nämlich mehrdimensionale Beziehungen, die man da baut, weißt du, und Arbeit ist eine und da ist die Kompetenz sicherlich entscheidend, aber auf der anderen Seite ist das Privatleben und die Art und Weise, wie wir uns kennenlernen oder wie man sich kennenlernt, außerhalb der Arbeit, im Kontext Arbeit, genauso relevant und genauso wichtig. Und ich finde, das ist so ein Stück weit auch, also als Laie jetzt natürlich so ein bisschen ein Versprechen von New Work, dass wir diese Räume auch schaffen irgendwie und dass es eben nicht darum geht, so ein bisschen stigmatisieren, diese 9-to-5 irgendeine Rolle einzunehmen, ja, eine Fähigkeit auszuüben, sondern tatsächlich den ganzen Menschen mit kennenzulernen und dann daraus natürlich mehr werden zu lassen. Was du gerade beschreibst, ist ja so ein bisschen auch das Provozieren von Zufällen, ne? Dass man gemeinsam einfach Dinge erlebt, die vielleicht nicht so eingeplant sind. Und wir wissen ja, dass am Ende genau diese Momente zusammen Bindung erzeugen und Freundschaften entstehen lassen. Weißt du, so man wächst ja mit dem, was man zusammen erlebt. Und das darf nicht nur die Präsentation sein, glaube ich.
Und sowas kann man leider nicht primär über KPIs messen, sondern das ist dann so ein Sekundäreffekt, was ja auch so ein bisschen, glaube ich, das Imageproblem oder dieses Messbarkeitsproblem rund um New Work und agiles Arbeiten so ein bisschen mit treibt, dass man eben das Thema Mitarbeitendenzufriedenheit und wie gerne gehe ich auf die Arbeit, wie sehr bin ich verbandelt mit meiner Arbeit. Ne? Da gibt es jetzt mittlerweile einige Studien zu, die sich dann auch irgendwie auf New Work-Themen spiegeln lassen. Aber klar, am Ende ist es irgendwie schwierig, diese provozierten Zufälle dann am Ende aufs Jahresergebnis irgendwie zu projizieren.
Absolut, absolut. Was du natürlich nicht ausklammern kannst, ist, dass du immer eine gewisse Kultur brauchst, in der man sich trifft. Ja. Und ich finde, das war bei Razorfish, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, immer auch so ein bisschen eine Leistungskultur, glaube ich. So habe ich es zumindest wahrgenommen für mich. Mhm. Dass es immer darum ging, auch gute Ergebnisse zu bringen und zu erzielen. Und ich glaube, das ist das, was am Ende, was so der Nährboden ist, auf den diese Dinge entstehen. Also es braucht eine Grundidee, eine Grundhaltung, Grundkultur. Und die muss zu dir irgendwie passen. Und dann muss es Möglichkeiten geben, besagte Zufälle zu kreieren oder Kulturmomente zu schaffen, die vielleicht nicht unbedingt was mit Arbeit zu tun haben. Aber es braucht, glaube ich, diese underlying Foundation. Ne?
Ja. Dann, wie gesagt, haben wir, glaube ich, eine Kündigungswelle geritten.
Ja,
und
natürlich. Ja.
Ich glaube, die hast du auch ein Stück weit mit ausgelöst, weil du einer der Vordenker warst oder auch eine Führungspersönlichkeit, auch eine natürliche Persönlichkeit. Und ja, irgendwie hat von unserem Team, wir haben alle einen Kunden betreut, keine Ahnung, 20 Leute waren das, haben am Ende 12 oder 14 das Handtuch geworfen, sind in unterschiedliche Richtungen ausgestreut. Und wir beide haben uns dann selbstständig gemacht. Ich weiß noch, dass ihr mich da auch supportet habt mit meiner Idee von Hello Agile.
Absolut.
Und während ich jetzt hier bei Hello Agile sitze, hast du mittlerweile schon die nächste Idee realisiert und bist vom Strategieberater zum Startup-Founder geworden von Recovery Society. Von außen betrachtet ein Luxusangebot an Menschen, die länger leben wollen. Mhm. Wie gesagt, zwischen Wellness und Longevity. Vielleicht erstmal, was ist es denn genau? Was ist Recovery Society?
Ohne Y tatsächlich. Recover Society.
Ah, okay.
Genau,
habe ich mir falsch aufgeschrieben.
Nein, gar kein Problem. Ist, ach, semantisch richtig so. Ist tatsächlich der Versuch, Longevity aus dem klinischen rauszulösen, aus dem klinischen Bereich rauszulösen und in Kontexte zu passen, die viel näher am Leben sind. In unserem Fall Hotels, weil ich einfach glaube, dass wir an ganz vielen verschiedenen Infliction Points sozusagen sind, technologischen Infliction Points, kulturellen Infliction Points, in dem sich das gesamte System eigentlich verändert von einem Sick-Care-System, was tatsächlich sehr auf akute Hilfe sozusagen im Moment, wo es eigentlich schon zu spät ist, wo Symptome schon ausgebrochen sind, hin zu einem Healthcare-System sich entwickelt. Übrigens einen Satz, den ich auch von einem unserer Razorfish-Kollegen gelernt habe, nämlich den Dr. Patrick Pfeffer, mit dem ich heute auch zusammenarbeite, der auch bei uns war, der mit Escovest ja quasi einen ziemlich erfolgreichen Health-Tech-Fund aufgebaut hat. Und was er da beschreibt und was ich mich so ein bisschen anlehne, dieser Transition von Sick-Care to Healthcare ist ganz entscheidend eine Dynamik, die ohne Zweifel gerade stattfindet. Deswegen ist das Thema Longevity auch in aller Munde. Ich glaube, dass sich deswegen auch Gesundheit und Longevity aus dem Hospital rein in die Hospitality entwickelt. Du wirklich andere Räume schaffen musst, in denen Gesundheit oder proaktive Gesundheit gelebt werden kann. Und das ist tatsächlich auch das, was wir versuchen mit der Recover Society auch möglich zu machen, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem proaktives Gesundhalten gelebt werden kann. Und zwar an Orten, die sowieso schon eine Aufenthaltsqualität haben, wo ich sowieso gerne bin als Mensch, wo ich vielleicht auch neue Sachen lerne. Ja, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber bei mir sind Hotelaufenthalte schon immer ein bisschen verknüpft mit Dingen, ich lerne da Sachen, die ich vielleicht noch nicht so gemacht habe. Also beginnend beim Frühstück, Dinge zu essen, die ich noch nicht vorher gegessen habe, einfach weil sie da sind. Oder Treatments zu machen, die ich so noch nicht kenne. Oder ja, gibt es, glaube ich, verschiedene Ebenen. Und das Hotel ist für mich ein ganz spannender Ort, an dem ich glaube, sich Gesundheit bzw. Langlebigkeit materialisieren wird. Auch weil wir wegkommen von einem Modell, in dem du so passives Wellness machst. Deswegen, ich würde dir da ganz konkret auch widersprechen. Es ist nicht Wellness tatsächlich, weil Wellness ist immer, hat für mich was sehr Passives, also lasse ich irgendwie über mich ergehen immer, also Anführungsstrich, hin zu einem aktiven Erholen. Und das ist das, was ich eigentlich stressen möchte. Das ist wirklich eine aktive Erholung und eine professionelle Erholung und die Idee tatsächlich, vielen Menschen Zugang zu geben zu professioneller Erholung im Alltag. Das ist, glaube ich, das, was ich gerne machen möchte, wofür ich jeden Tag gerade aufstehe und das versuche mit meinen Partnern natürlich gemeinsam umzusetzen. Ja.
Das heißt, im Grunde kann man sich das vorstellen wie ein Fitnessstudio, nur dass es nicht um Fitness geht, sondern um Recovery. Und dass es keinen Ort hat, den man so besucht, um das so ein Treatment zu machen, sondern es ist mit einem Hotel verknüpft, also mit einem Hotelangebot.
Es ist im Hotel, es sind Orte in Hotels. Jetzt kommt sozusagen der ökonomische Aspekt, spielt jetzt eine Rolle, der einfach einen Umstand nutzt, der Hotels so ein Stück weit allein lässt eigentlich mit Spas, die nicht gut besucht sind, mit überall Räumlichkeiten, die eigentlich besser genutzt werden könnten, mit einer fehlenden Differenzierung, weil alle irgendwie Wellness haben und jeder hat eine Sauna und jeder hat irgendwie eine Massage. Klar. Das heißt, du triffst sozusagen auf der einen Seite die Entscheidung, okay, Longevity muss sich dort materialisieren, wo das Leben stattfindet, Hotels als einen Ort dafür. Und auf der anderen Seite ist dieser Ort überhaupt erst in der Lage, dieses Angebot aufzunehmen oder möchte dieses Angebot aufnehmen, weil er einen ökonomischen Nachteil hat oder einen Vorteil bekäme dadurch, nämlich weil er Flächenproduktivität erhöht, weil er insgesamt sein Angebot differenziert und tatsächlich Euros und Revenue Streams erarbeitet, die so vorher noch nicht da waren. Und deswegen ist es ein Win-Win, glaube ich, einfach ein Win-Win für die Gäste, Win-Win für die User, weil sie Zugriff haben auf Technologien, ich zeig oder kann gleich ein bisschen erklären, was wir machen, und Zugriff haben sozusagen auf Technologien, auf Wissen, auf Know-how und auf Workflows, wenn man so möchte. Oder Health Flows. Und auf der anderen Seite hast du, sag ich mal, die ökonomische Notwendigkeit von Luxushotels im weitesten Sinne, sich da auch weiter anzupassen und so ein Stück weit diesen Trend auch nachzugehen oder dieser Veränderung, dass die Leute einfach, gerade junge Menschen, health conscious durch die Welt gehen und sagen, ich trinke weniger Alkohol, bis gar kein Alkohol mehr. Red mal mit Gastronomen in Frankfurt. Die werden dir ein Lied singen davon, dass gerade die jungen Leute am Abend andere Sachen zu tun haben, außer sich gemeinsam mit einer Flasche Rosé abzuschießen oder sich zu treffen. Sie müssen sich abschießen, aber insgesamt Alkohol zu trinken, Alkohol zu konsumieren. Und das ist einfach, da gibt es sehr viel, was in diese gleiche Richtung zeigt. Und ja, also wenn du möchtest, kann ich dir noch erzählen, wo wir daherkommen und was das alles bedeutet und was der Kontext dahinter ist. Aber ich glaube, das sind so die beiden Enden, die man erstmal miteinander verknüpfen muss. Ne? Der Need auf der einen Seite von der Hotelseite und die Beobachtung Longevity muss sich woanders materialisieren als im Krankenhaus.
Und vielleicht nochmal zur Einordnung das Thema Longevity. Ne? Also wahrscheinlich haben das die meisten schon mal irgendwie gehört ne? und wissen, naja, es geht irgendwie um Langlebigkeit, um länger, gesünder Leben. Aber wo stehen wir da gerade in diesem Trend? Also sind wir sehr am Anfang? Ist es gerade irgendwie Hype 3000 oder wo stehen wir da gerade aus deiner Sicht?
Also wir sind natürlich im Hype-Train, ganz klar. Also geht auch gar nicht anders. Ich glaube, jedes Thema braucht die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Weißt du, so. Und das ist erstmal auch nichts Verkehrtes, finde ich. Sondern solche Themen müssen sich entwickeln. Sie sind sie werden mit so einer inflationären Idee von Erfolg irgendwie verknüpft, ne, dass das irgendwie jetzt die Zukunft ist. Mir schon klar, dass es, dass man da auf so einem Hype-Train lang surft oder da drin sitzt. Aber was ich viel spannender finde, um ehrlich zu sein, ist, wenn man sich überlegt, was Langlebigkeit eigentlich bedeutet. Ich finde hier das deutsche Wort übrigens auch besser als das englische. Ne? Longevity, aber Langlebigkeitsmedizin, da steckt ein Versprechen drin. Und nämlich das Versprechen zu sagen, wir haben als Gesellschaft eigentlich eine Wahl, nämlich wollen wir weiter Geld ausgeben für ein System, was Kranke unterstützt und Krankheiten heilt? Oder wollen wir ein System bauen, was Geld verdient, indem es Menschen dabei hilft, gesund zu leben und gesund zu bleiben? Und das ist ein ziemlicher Shift gerade aktuell, nämlich der besagte Shift von Sickcare zu Healthcare. Das heißt, Langlebigkeit als Thema muss jetzt, finde ich, über einen Hype möglichst zugänglich gemacht werden und darf, finde ich, auch gerade auch diesen Hype-Cycle durchlaufen, muss ihn durchlaufen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass das, was am Ende übrig bleiben wird, nämlich die wirklichen Effekte, die sich materialisieren, die sind real und die sind echt und die haben Auswirkungen und die verändern tatsächlich Lebenserwartung bzw. Gesundheitserwartung. Das ist genau das, worum es geht. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, und mit Kunden, mit Gästen. Niemand hat Interesse, ein unendlich langes Leben zu führen. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Lifespan-Optimierung, dass ich irgendwie 150, 660, 200 ja, oder 300, keine Ahnung, was für eine absurde Zahl. Ja. Das ist den Leuten unwichtig, sondern es geht darum, ein Alter zu erreichen, was irgendwie okay ist. Und das ist nach meiner Erwartung oder nach meiner Auffassung, Empfinden, irgendwas zwischen 110 und 120, mit dem, was ich so gelernt habe in den Gesprächen. Und es geht darum, diese Zeit möglichst lange gesund zu bleiben. Und
ich glaube, das ist auch ein Faktor, den viele vergessen in dieser Betrachtung, dass es halt um die gesunde Lebensspanne
ganz genau
auch geht.
Genau, es geht um den Healthspan und das ist, deswegen kann das meiner Meinung nach wirklich gehypt werden, wie es will, um ehrlich zu sein, weil es immer darum geht, Wege zu finden, gerade so die letzten 15, 20 Jahre des Lebens wirklich gut zu gestalten. Und die Gestaltung oder die Art und Weise, wie du dieses Leben führen wirst in dem Alter, die hängt halt sehr davon ab, wie du dich mit 30 bewegst, was du mit 40 machst, mit 50. Und die Weichen, die stellen du und ich jetzt in unserem Alter, weil ich bin jetzt 40 oder wenn nächstes Jahr 40. So, für mich ist das super relevant. Ja. Für mich ist es aber nicht nur deswegen relevant, sondern ich habe selber ja die persönliche Geschichte, dass mein Vater verstorben ist an Krebs. Das war auch zum Teil der Gründung damals. Und das war, ich weiß nicht, ob es ein vermeidbarer Tod gewesen wäre, aber es war auf jeden Fall einer, der einen sehr daran erinnert, wie schnell Sachen vorbei sein können, das Leben vorbei sein kann und wie die letzten Jahre in so ein Siechtum enden können, was man einfach niemandem wünscht. Mhm. Ja, und dann Wege zu finden und Dinge und, sag ich mal, Langlebigkeit zu institutionalisieren und möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, so nicht enden zu müssen, halte ich für ein nobles Motiv. Und das, finde ich, ist inhärent in Langlebigkeit.
Okay. Wenn man jetzt irgendwie Leuten zuhört, wie irgendwie aus dem Silicon Valley, wie irgendwie, keine Ahnung, Christian Angermeier und
Brian Johnson,
genau, die ja irgendwie so sehr simplifiziert die Theorie haben, naja, wir schaffen es jetzt gerade irgendwie alle 10 Jahre so einen medizinischen Fortschritt zu haben, dass du irgendwie 8 Jahre länger lebst und in der Theorie haben wir dann in 20 Jahren sind wir technologisch so weit, dass wir die Lebensspanne immer um weitere 20 oder 25 Jahre zu verlängern. Und damit schaffen wir faktisch eine Unsterblichkeit, was ja natürlich auf dem Blatt Papier logisch ist, aber im Grunde genommen dann doch irgendwie sehr utopisch ist. Jetzt die Frage nochmal, du glaubst also eher an 110, 120 Jahre oder glaubst du an eine Welt, wo wir 400 Jahre alt werden in absehbarer Zeit?
Nein, also ganz ehrlich, glaube ich, egal, was ich da glaube. Ich glaube, dass ganz viele Menschen gar kein Interesse haben, 400 Jahre alt zu werden. Ich glaube, das ist nicht die Idee tatsächlich, dass wir in so ein Thema der Unendlichkeit, ich glaube, das ist auch philosophisch nicht zu verarbeiten, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das für viele Menschen einfach wirklich eher ein Stressfaktor ist. Und ich glaube da einfach nicht dran, dass das tatsächlich so eine Grundidee ist, irgendwie, dass wir jetzt alle versuchen, unendlich lang zu leben. Oder 400 Jahre ist ja nah an unendlich, wenn du mich fragst. Sondern wirklich, so relativ ja. Mathematisch nicht, aber gefühlt. Gefühlte Wahrheit. Genau, und deswegen, ich glaube, 120 oder alles über 100. Aber ich sag, weißt du, am Ende ist es egal. Ich will es gar nicht so eingrenzen. Mhm. Es geht nicht darum, eine bestimmte Ziellinie zu erreichen, sondern es geht darum, ein Lebenskonzept zu finden, was dich davor schützt, im Alter dahin zu siechen und irgendwie dein Lebensabend nicht bei bester Gesundheit, sondern bei schlechter Gesundheit leben zu müssen. Und dann, weißt du, hast du, dann ist, ich meine, was ist das für ein Ende vom Leben, weißt du so. Deswegen, man ist da, glaube ich, sehr schnell auch in so philosophischen Fragen, die sich, weißt du, die so ein Stück weit versuchen rauszufinden, was macht denn das Leben am Ende denn eigentlich besonders, weißt du, und was ist das, wofür es sich auch zu investieren lohnt im jungen Jahren? Und wir haben jetzt alle gelernt, irgendwie, wir müssen anlegen, damit wir später Geld haben. Weißt du, wir haben irgendwie in der Zahnmedizin, finde ich, das allererste Beispiel für Präventivmedizin. Das haben wir alle auch gelernt, dass es wichtig ist, zum Zahnarzt zu gehen, Zahnreinigung, also Parodontoseprävention und sowas alles. Und ich glaube, dass das eigentlich die Veränderung ist, die wir langfristig sehen. Dass das Präventive und die Angebote und die Art und Weise, wie du sie in deinen Lebensalltag integrierst, dass das etwas ist, was sich verändern wird. Und es wird dazu führen, dass mehr Menschen gesünder alt werden. Ob mehr Menschen 110, 120 oder 400 oder ach, was weiß ich, wie alt werden, das traue ich mir nicht einzuschätzen, um ehrlich zu sagen. Okay. Das weiß ich nicht.
Okay.
Halte ich auch für keinen guten, ich finde es kein gutes Motiv, irgendwie ewig leben zu wollen oder so 400 Jahre alt zu werden.
Ah, finde ich spannend. Also ich habe große Angst irgendwie vom Tod oder allem, was danach passiert, der Unendlichkeit des Nichts. Und
da gibt's, es gibt so ein paar Sachen, die du getriggert hast bei mir. Das erste ist, dass ich glaube, dass wir an einer Entwicklung sind, wo ganz, ganz viele Beschleunigungskurven aufeinandertreffen. Deswegen, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein Ausschnitt, ne, dass sich alle 8 Jahre die Lebenserwartung erhöht. Ich glaube, dass wir hier und jetzt sagen können und dürfen, dass das sich sehr wahrscheinlich beschleunigen wird. So, das heißt, wir haben unheimlich viel wissenschaftlichen Fortschritt.
Ja.
Wir haben auch beispielsweise zurück zur Cancerforschung als Beispiel jetzt von meinem Vater. Es gibt Studien, die zeigen einfach, dass Krebs eben nicht genetisch ist, sondern über Bioelektrizität entsteht. Michael Levin, einer der Autoren, die das gerade sehr gut machen und sehr gut beschreiben. Das heißt, es gibt auch bei allen Dingen, die wir vielleicht so als gegeben gesehen haben, ne, Krebs ist irgendwie, der hat natürlich was mit deinem Lebensstil zu tun, ist aber auch viel in deinen Genen. Heute wissen wir, es hat viel was mit Elektrizität zu tun und mit Zellen, die sich vom elektrischen Netzwerk deines Körpers entkoppeln und einfach tun, was sie wollen. Mhm. Ja, und so verhält sich Krebs ja am Ende auch. Er tut, was er möchte. Es ist zu viel von dir an einer Stelle, wenn man so will. Ja. Mhm. Davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Das heißt, das ganze Longevity ist immer auch ein Sammelbecken von fortschrittlichen Entdeckungen, meiner Meinung nach. Deswegen muss man immer so ein bisschen auch aufpassen, dass man so einen Bullshit-Filter einbaut. Mhm. Ja, also du kannst, also der wissenschaftliche Fortschritt ist so groß und es gibt so viel neue Impulse von überall, von Durchbrüchen in der Medizin, aber auch technische Geräte, die Art und Weise, wie wir lernen, was Alltag für uns ausmacht, Mental Health, solche Themen. Da gibt es einfach sehr, sehr viel, sag ich mal, wissenschaftlichen Akzelerationismus sozusagen. Und du musst einfach aufpassen, dass du hier so einen Filter einbaust, der dich davor bewahrt, jeden Mist sozusagen zu integrieren. Grundsätzlich aber ist die Aussage, glaube ich, richtig, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der wissenschaftliche Fortschritt für unfassbar viel mehr Möglichkeiten sorgen wird. Mhm. Und das ist auch eine der langfristigen Ideen, die ich damit so ein bisschen verfolge, ist zu sagen, du musst jetzt eigentlich einen Anwendungslayer bauen, um das jetzt so ein bisschen abstrakt mal auszudrücken, in denen all diese Themen und diese wissenschaftlichen Durchbrüche, die neuen Technologien, die neuen Behandlungsarten tatsächlich auch verkommerzialisiert werden können. Und das ist eben nicht im Krankenhaus. Und es muss an einem Ort stattfinden, der eben viel lebensnah ist und der dir viel mehr den Lifestyle beibringt. Und deswegen glaube ich, ist es davon auszugehen, dass es sehr, sehr viel mehr wissenschaftliche Durchbrüche geben wird und das, was du gerade beschreibst, sich eigentlich noch viel, viel mehr beschleunigen wird.
Ja. Okay, dann lass uns doch mal ganz kurz auf den Anwender gehen. Also wenn ich jetzt mindestens obere Mittelschicht bin, dann gehe ich ins Rumors Hotel in Frankfurt, da ist die erste Station sozusagen aufgebaut.
Genau.
Wie geht das dann vonstatten? Gehe ich an die Rezeption und sage, ich würde gerne so ein Ding mal buchen?
Genau, also nicht an der Rezeption, sondern du fährst nach oben 6. Stock, weil da das Spa einfach ist. Ne? Das ist eine Besonderheit des Hotels, einfach, dass das oben ist. Und oben begrüßen wir dich dann tatsächlich. Du wirst eingeführt mit einem Arztgespräch, hast also immer jemanden an deiner Seite, der oder die in dem Fall mit dir ein ärztliches Gespräch führen wird. Und wir haben uns zusammengetan mit eigentlich so den spannendsten Longevity-Mediziner Europas, den Dr. Dominik Duscher, der das Buch beispielsweise geschrieben hat mit Nina Ruge, Altern ist heilbar, und einfach einen Mensch ist, der zu diesem Thema unheimlich viel weiß, unheimlich viel publiziert, der aber auch Unternehmer ist und der eben aus seinem akademischen Raum immer auch den Ausweg sucht, sag ich mal, den Exit sucht hin in die reale Welt, in die Wirtschaftswelt. Und den konnten wir sehr schnell überzeugen, dass das genau die richtige Idee ist. Und mit denen haben wir Routinen entwickelt. Weil das ist das, was am Ende entscheidend ist in der Langlebigkeit. Geht es darum, nicht so On-Off-Momente zu kreieren, sondern wirklich dich dazu zu bringen, Dinge regelmäßig zu tun. Und wir haben einfach uns mit 3 Zielgruppen beschäftigt, die, glaube ich, nicht nur im Rumors anzutreffen sind, sondern ganz grundsätzlich einfach relevant sind für dieses Thema. Also auf der einen Seite sind es Athleten, die das heute schon machen. Ja? Also Fußball, die Eintracht Frankfurt, mit denen treffe ich mich heute Abend beispielsweise. Die haben schon Sauerstoffkammern im Training und die suchen natürlich auch nach Möglichkeiten und wissen das auch. Und wenn du dich mit Athleten unterhältst, die wirklich professionell Sport machen und die wirklich professionelle Athleten sind, die wissen, wie man sich erholt. Und die wissen auch den Wert der Erholung sofort. Mhm. Ja? Dann ein Riesenthema sind natürlich Frauen, Frauengesundheit, Frauen 40 plus, Frauenhormone, Hormonsteuerung im weitesten Sinne ist ein Riesenthema und macht diese Zielgruppe einfach super relevant. Genauso, weil Longevity natürlich immer auch was mit Schönheit zu tun hat. Es geht immer auch darum, natürlich gesund zu sein und sich gesund zu fühlen, aber eben auch gesund auszusehen. Das darf man nicht unterschätzen. Ich finde, Longevity ist nicht das neue Anti-Aging. Es ist eher so Graceful Aging. Es geht darum, nicht den Alterungsprozess irgendwie zu stoppen, sondern es geht darum, ihn gut zu gestalten. Ja, ich glaube, das ist so die Unterscheidung. Das heißt, die sind für uns auch super relevant. Und dann die dritte Zielgruppe ist eine, die du auch viel kennst, nämlich High Achiever, Leute, die so High Performer im Unternehmen sind, die einfach viel leisten müssen und viel leisten wollen und für die das Leistungsmotiv immer auch verknüpft ist mit Erholung tatsächlich, die schon gelernt haben oder die jetzt gerade für sich vielleicht auch lernen und entdecken, dass Leistung Erholung braucht, Yin und Yang so ein Stück weit, ja, das Leisten braucht die Erholung und deswegen sind die für uns tatsächlich auch eine super Zielgruppe und in Hotels natürlich vorwiegend auch anzutreffen. Ne? Das sind Leute, die natürlich viel reisen, Businessreisende. Mhm. Und da kriegst du sehr schnell den Sell hin eigentlich. Ne? Die verstehen das eigentlich relativ fix. Genau, und für die haben wir Langlebigkeitsroutinen entwickelt. Die beginnen mit einem Arztgespräch, gehen dann in unterschiedliche Richtungen. Als Beispiel bei einer der Routinen für die High Achiever geht es dann zum Beispiel in eine Infusion, bekommst du eine besondere Infusion vorher zusammengestellt mit verschiedenen Wirkstoffen drin. Gehst dann in eine hyperbare Sauerstoffkammer, die auch Brian Johnson viel nutzt, wenn wir ihn gerade hatten. Sehr spannende Technologie, bei der du halt eben nicht nur Sauerstoff oder rein Sauerstoff einatmest, was schon cool ist, sondern du sitzt halt in so einem pressurized Umfeld. Das heißt, du sitzt in einer Kapsel, in der 0,5 bar Druck aufgebaut werden, 0,5 Atta. Und das heißt, der Sauerstoff wird halt einfach auch durch deine Klamotten, durch deine Haut in die Zellen gedrückt, sorgt dafür, dass sich die Infusion besser verteilt und sorgt dafür, dass Sauerstoff an Orte kommt, die er sonst so nicht einfach kommt. Und das hat schon eine Wirkung, wenn du das einmal machst, du spürst es jetzt nicht, du kommst jetzt nicht raus als Herkules oder so, ja, oder fühlst dich irgendwie wie ein neuer Mensch. Aber du hast schon einen Effekt, wenn du es allerdings langfristig machst, und da bin ich sehr dankbar um den Hype-Train um Longevity und um Brian Johnson, weil er sehr, sehr extensive Studien gemacht, gerade mit seiner eigenen hyperbaren Sauerstofftherapie und einfach Effekte beschreibt, wie erhöhte Stammzellenproduktion, mehr Blood Vessel Growth, alle Inflammation-Marker gehen nach unten. Weißt du, und es gibt einfach mittlerweile einen relativ spannenden und umfangreichen Scientific Body, wenn man es so beschreiben möchte, von all diesen Effekten. Und die gibt es für alle diese Technologien. Also wir haben, um in der Routine zu bleiben, den nächsten Schritt geht dann mit einem Coach zusammen in ein Kältebecken, 3 Grad kaltes Wasser. Sehr spannend. Ist vor allem Resilienztraining, wenn du mich fragst. Es gibt auch Kälteproteine, die da entstehen, aber es ist vor allem etwas, mit dem man lernt, seinen Vagusnerv zu trainieren. Und das ist wirklich was den Leuten erstmal einen realen Endorphinschub gibt. Sieht man sofort, spürt man sofort. Also man sitzt den Leuten gegenüber und sieht sofort, was sich verändert. Aber langfristig auch der Effekt, dass du resilienter wirst, dass du in bestimmten Situationen vielleicht nicht gleich an die Decke gehst oder dass du irgendwie dich besser regulieren kannst, weil du es gelernt hast.
Stressmanagement dann.
Genau, so ein Stressmanagement, weil du es gelernt hast im kalten Wasser. Und dann geht es in die Photobiomodulation, also in Rotlicht. Therapie. Warum? In dem Aufbau, auch da dank Dominik natürlich das Wissen, irgendwie, dass wenn du aus dem kalten Wasser kommst, deine Haut grundsätzlich lichtdurchlässiger und die Red Light Panels, die wir zum Beispiel haben, arbeiten mit einer bestimmten Wellenlänge an Licht, die eben nicht den Effekt hat, dass du dich aufwärmst unbedingt, auch wenn du es nötig hättest nach dem 3 Grad kalten Wasser, sondern die geht durch deine Haut durch in die Mitochondrien und schmeißt die Mitochondrien an. Und das merkt man, sieht man auch, spürt man und hat einen Effekt. Und das ist zum Beispiel eine beispielhafte Routine.
Und wie lange dauert so eine Routine?
Kommt ein bisschen darauf an, was für Infusionen man da legt. Also es gibt Infusionen, die gehen relativ schnell im Körper. Und es gibt Infusionen wie NAD+, die dauern ein bisschen länger, weil das etwas ist, was man sofort spürt. Und manche finden es nicht so super angenehm, weil das tatsächlich etwas ist, was so ein bisschen die Brust zuschnürt. Und da muss man dann sehr dosieren. Also wir hatten Situationen, da waren Leute 2 Stunden damit beschäftigt, die Infusion zu bekommen. Ja, okay. Aber wir hatten auch Leute, die können das schneller. Und wenn es nicht NAD+ ist, dauert es ungefähr 30 Minuten. Das heißt, in Summe sind wir bei einer typischen Routine so ungefähr bei 90 Minuten, 110 Minuten.
Aber das sollte ich dann ja auch als Routine machen, also öfter.
Genau. Wir wollen dich gerne einführen in dem Hotelkontext, dass du das lernst. Wir arbeiten, wie gesagt, jetzt in Frankfurt mit den Roomers zusammen, da haben wir sehr viele wiederkehrende Gäste, die Stammgäste sind, die regelmäßig kommen. Wir jetzt auch schon, dass du merkst, die bauen das in ihren Hotelalltag ein und du merkst einfach, dass sie das annehmen als Angebot und für die wird das der Businessbesuch in Frankfurt oder der Messebesuch in Frankfurt wird dann direkt kombiniert mit der professionellen Erholung. Das heißt, der Effekt tritt schon ein und der Effekt tritt natürlich soll dann langfristig natürlich auch für alle Frankfurterinnen eintreten, die hier um die Ecke wohnen, ja, oder die in Frankfurt um die Ecke wohnen und die dann die Möglichkeit haben, diese Orte natürlich öfter zu benutzen. Das ist ein Nachteil, glaube ich, wenn man im Hotel ist natürlich, dass du erstmal Leute hast, die nicht unbedingt immer aus der Stadt kommen. Auf der anderen Seite ist so ein Hotel wie das Roomers in Frankfurt natürlich auch ein Traffic-Treiber. Die Bar unten es läuft super. Ja, da sind viele, viele Locals auch. Und das ist tatsächlich, und weiß ich, du hast es jetzt nicht als Frage formuliert, ich antworte trotzdem, tatsächlich einer der Aspekte, warum das Rumors für mich persönlich auch interessant war, dass man Longevity eben nicht mit Askese gleichsetzt. Weil das ist das, was oft passiert, ja, dass du dann eigentlich eine Liste bekommst von all den Themen, die du nicht mehr machen darfst. Und wirklich das Verbot sozusagen wird dann gleichgesetzt mit der Heilung oder dem heilenden Effekt. Und daran glaube ich nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass man, wenn man das habitualisieren möchte und den Leuten die Möglichkeit gibt, das wirklich als Routine zu leben, dann musst du Gegensätze vereinen können. Balancing Opposites ist für mich ein Riesenkonzeptanker im Kopf. Nämlich, wie kann ich die Gegensätze vereinen, dass Leute natürlich auch mal ein Glas Wein trinken und Fleisch essen und all die Themen, die man bewiesenermaßen nicht so oft tun sollte, ja, aber die, von denen ich überzeugt bin, auch nicht besser werden, wenn man sie verbietet. Wie kriegt man das im Einklang? Und ich glaube, dass Recovery etwas ist, was jeder in seinem Alltag integrieren kann. Und das ist etwas, was ich hinzufügen kann. Es geht nicht darum, dir Dinge wegzunehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Versprechen. Ne?
Und ihr rollt das, oder der erste Standort ist Frankfurt Rumors, aber ihr seid gerade dabei, das auszurollen, nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit?
Weltweit, genau. Also es ist Frankfurt für mich und für uns ist die Blaupause. Ne? Da lernt man natürlich, wie das funktioniert in der Architektur. Also ich habe ja auch noch nie ein Spa eingerichtet. War für mich auch das erste Mal. Ja? Dann die Frage irgendwie, wie kriegst du die Operations, die Verzahnung mit dem Hotel, Guestmanagement, CRM-System. Da kommen sehr, sehr viele Fragen und die ganzen SOPs, also die Operating Procedures, die sich erstmal richtig, die man erstmal gut definieren muss. Ja? Und du musst ein System entwickeln, das ist es. Du darfst das nicht als Standort begreifen, als singuläre Entität sozusagen, sondern das muss etwas sein, was als System funktioniert. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und jetzt geht es darum, das sauber und ordentlich in andere Häuser zu bekommen. Und Baden-Baden ist für uns noch das Nächste, nicht nur, weil es geografisch nah dran ist, sondern weil es im gleichen Haus bleibt. Aber wir sind natürlich jetzt schon in verschiedensten Gesprächen außerhalb von Deutschland. Griechenland ist ein Riesenmarkt. Also ich wusste, das war mir vorher nicht so bewusst, wie Griechenland abgeht gerade. Ja? Ich dachte, die hängen immer noch in ihrer Rezession, aber das ist überhaupt nicht mehr so. Ich war jetzt mehrfach in Athen und hatte die Zeit meines Lebens. Ja? Da geht es richtig ab. Geile Stadt. Tolle Dynamik irgendwie in Griechenland. Aber genauso natürlich die üblichen Verdächtigen, Dubai, Ibiza, das sind so die europäischen, Middle East Destinations. Wir haben aber auch schon Gespräche aus Singapur und sind in Gesprächen mit Standort in Tulum. Also du bist schon so, und da bin ich Virgil Abloh so dankbar, dass du den noch kennst, Kreativdirektor von Dior damals, der da die Begrifflichkeit prägt hat, des Influencer-Jetstreams. Und das fand ich so ein gutes Bild, weil er nämlich beschreibt, dass es so eine Menschengruppe gibt sozusagen von so Eliten, globalen Eliten, die eigentlich sozusagen durch die Welt jetten und immer an den gleichen Orten sind. Ja, Ibiza, Tulum, sicherlich an der einen oder anderen Stelle Dubai würde ich da mit dazu zählen, irgendwo auf Bali. Ja, es gibt so ein Set von, ich würde sagen,
diese Spots, die sind dann
genau, sozusagen. Es sind nicht mehr als zwei Hände voll, glaube ich, an Standorten, die man bedienen muss, und das gibt, finde ich, irgendwie ein ganz gutes Bild und einen guten Filter, wo man sein muss, geografisch zumindest, für diese Zielgruppen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Hotelvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also unser Modell ist so, dass wir uns integrieren und dass wir Kosten teilen. Es gibt so bestimmte Kostenschlüssel, aber wir sind natürlich jetzt nicht diejenigen, die Spas renovieren und irgendwie die Fliesen legen. Ja.
Und was kostet so eine Routine für mich, die du gerade beschrieben hast?
Die kostet 220 Euro.
Okay.
Genau. Und es geht aber sehr viel teurer tatsächlich. Also es geht bis zu 550 Euro.
Ja.
Weil einfach der limitierende Faktor oder die Variable da drin ist die Infusion. Und das ist natürlich, ganz ehrlich, auch alles andere als demokratisch. Klar. 550 Euro für eine Einzelbehandlung ist natürlich viel, viel Geld. Ja. Oder auch 220 Euro für eine Einzelbehandlung ist viel Geld. Ich selber bin, also einer meiner teuersten persönlichen Posten im Freizeitverhalten ist mein CrossFit. Ja, also ist das teuerste mit, die teuerste Mitgliedschaft, die ich selber habe. Und die ist weit weg von 200 Euro, also 150, glaube ich. Und das ist schon was, wo ich mir sage, das gönne ich mir. So, und jetzt bin ich natürlich in einem Geschäftsfeld, wo ich von den Leuten verlange, so viel Geld auszugeben. Deswegen ist für uns auch, sag ich mal, die Prämisse in der Entwicklung, nicht nur die Standorte zu entwickeln, sondern auch das Modell dahinter, nämlich die Membership langfristig, die das dann zugänglicher macht und die andere Preispunkte ermöglicht.
Ja, weil, also, als ich das erste Mal gehört habe, dass du da dieses Ding gründest, dachte ich mir so, okay, es gibt so viele Themen, so viele Megatrends und so viele Sachen, die du machen könntest. Warum machst du das Thema A, Longevity, und B, was irgendwie ein größeres Fragezeichen erzeugt hat, warum für so eine elitäre Gruppe, sage ich jetzt mal. Ne? Also, aber klar, irgendwo muss man ja starten sozusagen, ne? Und das Geschäftsmodell versteht man schon auch.
Ja, also ich glaube, die Antwort auf die erste Frage, warum Longevity, ist ein bisschen verzahnt, verknüpft mit der Geschichte meines Papas. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, unterbewusst zumindest. Und die zweite oder die dritte, zweite und dritte ist tatsächlich meine persönliche Entwicklung. Also CrossFit habe ich gerade angesprochen. Also für mich ist Bewegung halt unheimlich wichtig und viel Sport zu machen sowieso. Und da ist das einfach irgendwo immer ein Thema. Und immer ein natürliches Interesse, sich mit diesen ganzen Körperfunktionen auseinanderzusetzen, auch als Nicht-Mediziner. Und ein dritter Aspekt ist einfach, dass die ganzen Industrien alle in diese Richtung zeigen. Also Gesundheit, wenn sie rausgelöst wird aus dem, sag ich mal, akuten Umfeld und zum Lifestyle wird, wird interessant für verschiedene Industrien. Also Hotellerie ist eine, ja, aber Flughäfen sind nichts anderes. Ja. Also auch Flughäfen sind super relevant, Cruise Ships sind super relevant. Mhm. Einer meiner Mitgründer, der Nikolai, den du auch kennst von Audi, der, für den war der Case ganz lange auch zu überlegen, wie man Ladestationen, wie man die Aufenthaltsqualität Qualität an Ladepoints sozusagen erhöht. Ja. Und überall, eigentlich immer auf der Suche ist sozusagen nach Orten, in denen Leute 20, 30, 40, 50 Minuten Zeit haben und die sich lohnen und eignen, um diese Orte mit einem Gesundheitsmotiv zu versehen. Und was gibt es Besseres als Gesundheit? Ganz ehrlich, also auch aus einer Marktperspektive, wenn du dir anguckst, ich glaube, die EU gibt 3.600 Euro pro Kopf aus für Gesundheit. In Deutschland ist es, wenn mich nicht alles täuscht, 12,6% des GDPs, was für Healthcare ausgegeben wird. Also krass. richtig viel Geld. Ja. Trotzdem haben wir 40% der Bevölkerung chronische Krankheiten und leben als Gesellschaft ja in so einem Zustand der permanenten Erschöpfung. Also es ist ja nicht so, dass sich das gesund anfühlt da draußen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Eindruck ist es nicht. Aber ich freue mich, dass so viele Menschen Sport machen wie nie zuvor. Ich glaube, das ist was einem schon auffällt. Oder sich bewegen und sich mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Aber wir leben auf keinen Fall in einem System, in dem Gesundheit wertgeschätzt wird.
Nee, klar. Aber wie du sagst, ich glaube auch, dass gerade so ein Paradigmenwechsel stattfindet. Ne? Also ich weiß noch, als ich 18 war, haben alle geraucht und irgendwann stand ich alleine draußen, bis ich dann auch aufgehört habe. Genauso verhält sich das irgendwie mit Fleischkonsum und ich merke das an mir selber. Also ich habe nicht irgendwie gesagt, na, ich habe jetzt eine Reportage über Schlachten geguckt und deswegen mache ich jetzt was anders, sondern es ist irgendwie nicht mehr Zeitgeist, sich irgendwie ein fettes Steak in die Pfanne zu hauen. Das schmeckt mir auch nicht mehr. Warum auch immer. Ich habe irgendwie da nichts aktiv irgendwie beschlossen oder so. Und genauso mit dem Alkohol. Das ist jetzt irgendwie aus meiner Sicht so das neueste Ding, dass da jetzt auch immer mehr die gesamte Kultur in Deutschland oder in unserer Schicht auch sich irgendwie aktiv eher dagegen entscheidet, aus gesundheitlichen Gründen.
Absolut. Und das ist auch die Antwort auf deine zweite Frage. Warum ist es Luxus? Oder warum ist es für, du hast es, glaube ich, als obere Schicht beschrieben oder mittlere obere Schicht, weil dort natürlich diese Themen als allererste ankommen, weil sie dort verstanden werden, weil sie dort gelebt werden und weil dort auch einfach die finanziellen Mittel sind, sie zu leben. Du wirst nicht erfolgreich sein mit einem Longevity-Konzept, was eine andere Zielgruppe erreichen möchte als die. Glaube ich nicht. Nicht jetzt zumindest. Es dauert ein bisschen. Ja. Diese Tickle-Down-Effekte sind natürlich da, aber das dauert halt einfach. Und du musst, so, ich finde, das beste Beispiel ist, glaube ich, das Tesla-Ding. Erstmal ein teures, große Limousine, die das vielen Menschen zugänglich macht und irgendwie so ein bisschen eine Metapher ist auch für diese neue Welt. Und dann von dort aus den Weg nach unten bauen und über Masse auch andere Preispunkte zu erreichen.
Ja,
und so sehe ich es. Ich glaube, das ist eine Generalwahrheit einfach, eine Generaldynamik, die für Longevity aber ganz besonders zutrifft, weil es natürlich einfach sehr, sehr teuer ist. Und das, was ich beschreibe gerade, ist ja noch verhältnismäßig günstig. Ja, wenn du dann anfängst, in Behandlungsspektren zu überlegen, wie Insufferese, Blutwäsche zum Beispiel, da bist du ganz schnell bei Preispunkten von 5.000, 6.000 Euro. Ja, oder PRP, also Stammzellen mit eigenem Blut, da bist du auch bei gleichen Preisen. Ja, also da gibt es eigentlich kein Ende auch. Also ich habe Leute kennengelernt jetzt, die haben ihre Embryonen in Tulum einfrieren lassen für 20.000 Euro. Ja, und ich hab Leute kennengelernt jetzt in der ganzen Entwicklung, die geben im Jahr 200.000, 300.000 Euro für eine Gesundheit aus. Das ist für mich unvorstellbar, ja. Es ist sehr, sehr viel Geld. Mhm. Aber es gibt diese Menschen und ganz ehrlich, der Total Addressable Market für dieses Thema ist grundsätzlich alle Menschen. Ja, wer hat kein Interesse, ein gesundes, langes Leben zu führen? Ja, so, es ist wirklich nur Literation, also Wissen zu diesem Thema und die finanziellen Mittel. So, das sind die zwei Hebel.
Was ich mich frage, ist, wie viel Prozent am Ende macht dann so etwas aus, das Thema Longevity. Hm. Denn, also ich beschäftige mich da auch ein bisschen und höre viel Podcasts. Und was so die allgemeine Verständigung ist, rund um dieses Thema ist, naja, um das Thema Longevity oder bevor wir uns über Nahrungsergänzungsmittel unterhalten, unterhalten wir uns erstmal über vier Themen. Schlaf, aka Recovery,
ja.
Soziales Umfeld,
Nutrition,
Essen, mhm, und Sport.
Ja.
So, und das sind so die Voraussetzungen, ne? Und, cool, und da denke ich mir, naja, jetzt haue ich mir mittlerweile auch diese Nahrungsergänzungsmittel rein, von denen ich denke, naja, das hilft mir irgendwie, das ist erwiesenermaßen aus meiner Sicht, nach meiner Recherche, irgendwie macht das Sinn. Aber wie viel Prozent bringt das denn und sollte ich nicht lieber damit anfangen, gar kein Fleisch mehr zu essen oder gar keinen Alkohol mehr zu trinken?
Keine Askese. Es geht nicht darum, ja, Dinge, also wenn du mich fragst zumindest. Und du hast die vier Sachen sehr gut rausgearbeitet. Das sind genau die vier Aspekte, die absolut entscheidend sind. Alles andere baut darauf auf, ganz klar. Ja, also wenn du nur einen dieser Faktoren weniger gut beachtest oder weniger gut umsetzt, dann wirst du auch mit Langlebigkeitstechnologien nicht viel Erfolg haben. Ja, also die gleichen sich dann einfach irgendwann, mhm, aus. Also die fügen dann nichts hinzu. Es gibt den Chefarzt von Brian Johnson, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der hat eine Longevity School gegründet in London, mhm, und der beschreibt drei Stufen des Longevities und das, was du beschreibst, die erste Stufe, die, wenn du es richtig machst und wenn du es auch durchziehst und routinierst und habitualisierst, tatsächlich, dass du baust dir damit die Voraussetzungen, wirklich ein langes, gesundes Leben zu führen. Und für ihn ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist Longevity Stufe 2. Ja, mhm, ist wirklich das, was dir dann dabei hilft, wirklich exceptionally länger zu leben, noch viel gesünder zu sein und wirklich tatsächlich so ein Idealzustand zu erreichen. Ich glaube, dafür ist das da. Und es ist, glaube ich, und das ist so ein Stück weit das Ziel, nur möglich, wenn du wirklich auf einer individuellen Ebene berätst und empfiehlst. Das heißt, du kannst kein One-Size-Fits-All-Produkt haben. Das, mhm, haben wir jetzt für den Anfang, um es auch als Retail-Produkt zu begreifen. Die Leute laufen vorbei, müssen uns das erstmal kennenlernen. Aber langfristig ist der Effekt nur möglich, wenn du Leute auf einer persönlichen Transformation begleitest. Davon bin ich überzeugt. Und die beginnt mit einer Nullmessung, mit guten Biomarkern, die einfach ein erstes gutes Bild erzeugen und dann auch darauf sozusagen personalisierte präventive Maßnahmen und Interventionen. Und das ist das, was am Ende meiner Meinung nach den Punkt macht. Im Moment ist es so, dass du natürlich so ein Stück weit auch Unterhaltung bieten musst. Das ist eine andere Welt. Die Leute müssen es kennenlenen. Es muss ja auch Spaß machen. Weißt, klar, du, so der Cold Plunge muss, der ist für viele natürlich Folter, ja, including myself. So. Für mich ist es auch sehr, sehr schwierig.
Wie lange hältst du es aus in der Kaltwanne?
Boah, bei mir ist das, was mich so fertig macht, sind die Knöchel. Also ich schaffe die Kälte insgesamt eigentlich okay, aber ich kriege meine Knöchel, ich habe solche Schmerzen in meinen Knöcheln, dass ich das nach 2 Minuten, also ich muss die, wenn ich die Füße raushalten darf, wenn es erlaubt ist, dann halte ich es auch.
Ich habe mir extra für meine Wanne zu Hause, weil ich mache das auch, meine, mhm, Frau hat mich da irgendwie drauf gebracht, habe ich mir solche Neopren,
genau, die brauche ich auch jetzt,
Socken, weil dann, ich habe das noch nicht gemacht mit den Socken, ich habe es so irgendwie auf 1,5 Minuten geschafft, aber ich glaube, wenn ich mir diese Socken anziehe oder halt auch meine Füße schütze, ja, dann,
ja, hält es länger. Geht's ab. Ja, wir haben bei uns Kunden, die betteln sich da tatsächlich. Also wir haben den Rekord aktuell in Frankfurt, der liegt bei über 11 Minuten in 3 Grad kaltem Wasser. Das ist viel, also wenn du mich weißt, viel zu viel. Ja, ja, das ist wirklich, das ist schon Cold Plunge Competition oder Competitive Style. Würde ich jetzt so an der Stelle nicht offiziell unterstützen, weil das natürlich krasse Nebenwirkungen hat, weil du den Körper wahnsinnig runterkühlst. Ja. Aber auch das so ein Stück weit zählt halt irgendwie dazu, dass du Gesundheit zum, oder das ist ein Effekt, wenn Gesundheit zum Lebensmotiv wird, dass es sich viel darum dreht. Mhm. Also, das ist halt einfach lebensbefüllend. Ja? So die eigene, absolut, Recovery, ja, der eigene, mhm, Lebensstil. Und deswegen ist es, und das ist vielleicht nochmal eine andere Dimension deiner Frage, warum Longevity und nicht Drogen oder irgendwas anderes als Geschäftsfeld oder, ja, keine Ahnung, Finance. Ich glaube, dass man hier was findet, wo jeder was so rausholen kann, also wie jeder einen Effekt für sich erarbeiten, mhm, kann. Und das finde ich, find ich eine gute Motivation. Ne?
Welche Supplements nimmst du? Kannst du das empfehlen? Wo du sagst, wenn man jetzt mit Supplements anfangen würde, dann würde ich das empfehlen?
Ich nehme tatsächlich nur 2 oder 3. Ich nehme NR, also so eine Vorform von NAD+, als Tablette. Weil NAD+ kannst du selber nicht oral einnehmen.
Was ist NAD Plus?
NAD Plus ist ein Coenzym. Ist tatsächlich ein Coenzym, was die sogenannte ATP-Produktion deiner Zellen anschmeißt oder anregt und dafür sorgt, dass sie eigentlich aktiver sind. So kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Okay. Das ist tatsächlich, was man auch merkt. Also der NAD-Spiegel nimmt mit der Zeit ab, also schon relativ früh in unserem, also irgendwas zwischen 25 und 30 nimmt er ab und er ist nie so, dass er sich wieder ganz auffüllt. Das heißt, du musst nachhelfen und NAD ist, oder beziehungsweise ATP ist das, was dich am Ende auch fit fühlen lässt und energetisch fühlen lässt. Und NR ist einfach eine Vorform davon, die man oral aufnehmen kann. Das andere ist Spermidin und Spermidin ist einfach Weizenkeimextrakt, was dabei hilft, Autophagie, also aufräumende Zellen. Hilft einfach dabei, so ein bisschen die Prozesse in den Zellen, die dafür verantwortlich sind, Abfallprodukte abzutransportieren, unterstützt. Und das andere, was ich mache, ist noch Niacin. Das habe ich ehrlicherweise noch übrig, weil ich mal Microdosing probiert habe von Paul Stamets. Und da war das Teil des Microdosing-Protokolls. Und ich habe einfach immer noch Niacin und finde das und nehme das. Und ich merke einfach, dass das was krassen Effekt auf die Nägel und sowas hat. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich voll auf Nahrung, die, also Blaubeeren, Nüsse, Dinge, die nicht unbedingt in dem Kontext Sinn machen, ne? Also keine Supplementierung brauchen oder die Supplementierung sind, sondern versuche da so ein bisschen ökologischer dran zu gehen tatsächlich. Aber fairerweise auch ohne diese besagte Nullmessung. Also ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwo Defizite habe, die ich eigentlich supplementieren müsste. Ja. Das heißt, diesen Schritt bin ich so noch nicht gegangen. Das werde ich jetzt als nächstes machen. Ne?
Okay. Und bist du, isst du Fleisch und trinkst du Alkohol?
Ja. Und beides tatsächlich, ja.
Okay, okay. Ja. Ich habe noch ganz viele Fragen. Wir sind hier aber am Ende. Wir müssen das wahrscheinlich verschieben, weil wir haben noch, also ich habe ganz viele andere Fragen, wie gesagt. Vielleicht aber trotzdem noch die Standardletzte Frage in diesem Podcast, die jetzt auch so einen kleinen Switch macht und das ganze Bild ein bisschen größer vielleicht aufmacht. Glaubst du, es kann eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Ja. Ja, also ich hoffe, dass ihr alles dafür tut, diese Welt zu bauen tatsächlich. Und ich glaube, dass wir gerade in so einer Situation sind, wo wir uns fragen, was die Arbeit eigentlich am Ende ist. Wir hatten vorhin, und das ist vielleicht die Runde zu unserem Argument vom Anfang, schreiben heißt entscheiden. Ein Thema ist natürlich irgendwie, dass wir durch AI das Problem haben, dass wir, also ich merke es bei mir selber, dass ich schreibe 1% von dem, was ich vorher geschrieben habe und lass schreiben aktuell. Und die Frage ist, was ist die Arbeitswelt am Ende, die durch diese krasse Form von Automatisierung und Zugriff zu unendlicher Intelligenz entsteht? Ich glaube, sie kann nur besser werden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, sie wird viel näher dran sein an deinen individuellen Skills, die Dinge, die du gut kannst, dein Talent. Und ich glaube, dass dafür Raum entstehen wird und entstehen muss, weil so viel anderes wegautomatisiert werden kann und sollte. Deswegen auf jeden Fall, glaube ich, an diese Welt, in der alle gerne zur Arbeit gehen, wenn die Arbeit nicht ist, am Fließband zu stehen, sondern sich tatsächlich verändert. Bei dem, weißt du, das ist immer auch so ein bisschen so ein intellektuelles Ideal. Irgendwie. Wir arbeiten alle gerne, wir haben alle tolle Zeit. Frag mal jemanden aus Wolfsburg oder aus Bitterfeld oder wo auch immer. Also die fragen sich diese Fragen nicht für dieses.
Ja, Hallo. Ja, klar. Ja. Absolut, absolut. Aber ich meine, für die Fließbandjobs wird es ja irgendwann Robotik und AI dann hoffentlich geben. Who knows?
Ja, absolut.
Vielen lieben Dank, Markus, für dieses coole Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch cool, dass du hier nach Wiesbaden gekommen bist. Das machen wir nächstes Mal genauso.
Sehr gerne.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in einer Woche wieder. Dann entweder mit einem Thema von den KollegInnen oder mit mir wieder. Ich freue mich und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch mal ein Like da oder schreibt Markus oder besucht auf jeden Fall Recover Society. Sucht das einfach im Netz. Ihr werdet das finden und dann sagt ihm im Rumors einen schönen Gruß vom Podcast.
Ciao, ciao.